wir sind auch nicht so einfach, weil wir sind halt nicht ein Modell. Ne? Wir haben jetzt irgendwo einen Marktplatzmodell mit Reviews, wir haben ein Live-Event-Modell, wir haben irgendwie ein Podcast-Studio-Modell, wir haben Education, Online-Education, das sind auch schon sehr unterschiedliche Sachen. Ne? Also alles unter der Marke, aber ist dann nochmal eine Ebene größer gegriffen. Ne? Ich habe mal bei Bertelsmann gearbeitet, da gab es auch schon mal so. Da gab es dann irgendwie einen Zeitschriftenverlag, da gab es einen TVV-Sender, da gab es dann irgendwie Avato mit Dienstleistungen. Und auch das hat mich irgendwie sicherlich ein bisschen inspiriert. Aber so als Bertelsmann, ich meine, das ist natürlich jetzt auch larger than life, 20 Milliarden Umsatz machen die, da werden wir nicht hinkommen. Aber so generell zu sagen, okay, wir sind gut darin, Geschäfte zu entwickeln, wir haben auch tolle Unternehmer in der Firma, die dann als Chefs, als Verantwortliche in den Bereichen sich selber als Unternehmer sehen, das wollen wir weiter aufbauen. Und da bin ich so, sagen wir mal, irgendwo zwischen Bertelsmann und Thomann. Es ist meine Vision für die nächsten Jahre.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Heute sind wir in Hamburg bei OMR und der liebe Philipp Westermeier ist zu Gast. Wir sprechen über die OMR, natürlich das Festival, aber natürlich über die ganze Organisation. Wie er es geschafft hat, ein wirklich buntes Portfolio im Medienbusiness aufzubauen. Auf der anderen Seite es immer wieder schafft, tolle Stars wie jetzt auch Ryan Reynolds auf die OMR nach Hamburg zu holen und. Persönliche Anekdoten, radikale Ideen, Schmerzgrenze von OMR, alles war dabei. Freut euch auf eine tolle Folge mit Philipp. Los geht's. Moin Philipp.
Moin Sven.
Ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast und ich glaube, so richtig vorstellen müssen wir dich nicht kennenlernen, auf eine andere Art und Weise vielleicht schon. Wir haben ja bei WVD das Spiel Two Truth and One Lie zum Kennenlernen. Mhm. Drei Anekdoten aus deinem Leben, wovon eine gelogen ist. Ich rate danach mal und am Ende der Folge lösen wir es auch nochmal auf. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Also, eine Anekdote ist die, dass ich als Jugendlicher mit dem Bus zur Schule gefahren bin und da gibt es ja diese Gelenkbusse mit so drei Türen und die waren immer relativ voll und dann wollte ich irgendwann aus dem Bus bei meiner Schule noch aussteigen und dachte, wenn ich irgendwie mit einem Arm oder mit einem Kopf noch in die Tür komme, dann geht diese Tür automatisch wieder auf oder der Fahrer sieht es halt so. Und dann bin ich da so Richtung Tür gelaufen und das war richtig, richtig voll. Und bin da so im Kopf irgendwie da vorne, dann ging die Tür zu und dann hing ich mit dem Kopf so zwischen den Türen und die Tür war zu, war so ein Gummi. Und ich merkte es immer weniger, und dann ist der Bus halt mit mir eine Haltestelle gefahren und ich hing mit dem Kopf so draußen. Das ist eine Geschichte. Dann gibt es eine Geschichte, dass ich als Jugendlicher angefangen habe in Essen bei den Assinia Cardinals Baseball zu spielen. Und ich bin sehr sportaffin, auch sehr US-sportaffin. Und gerade im Baseball ist es natürlich irgendwie naheliegend. Dann war ich in der Highschool in den USA, da auch Baseball gespielt. Und das ist mir ganz gut gelungen. Das ist am Ende auch, sagen wir mal, ein Sport für den Europäer ganz gut machen können. Es ist am Ende nur Hand-Eye-Coordination. Du lernst das schon irgendwie früher in der Schule mit irgendwie Brennball und allem Kram. Also es lag mir. Und dann habe ich da nach dem Zivildienst tatsächlich angefangen in New York bei einem Farmteam, so heißt es, von den New York Yankees, den Staten Island Yankees, zu spielen und war dann eine Weile in New York, habe dort versucht, Baseballspieler zu werden und habe dann mal gemerkt, das wird schwierig, da ist es extrem eng, du kriegst null Kohle oder weiß ich nicht, so 100 Euro im Monat, also es ist wirklich extremst wenig und $100, also du kannst da eigentlich nicht von leben. Und dann war mir nicht klar, ob der Weg zu Ende funktionieren würde. Und dann habe ich da dann auch mal ein Praktika angefangen zu machen und dann bin ich auch wieder zurück nach Deutschland. Und das Dritte ist, dass wir im letzten Jahr ganz kurz davor standen, hier bei OMR Bill Gates zu Gast zu haben und der hier bei uns auftreten wollte und also auf einer Mission ist, die Jugend der Welt auch zu erreichen für seine ganzen Aktivitäten, für seine Stiftung, für seine Foundations. Und wir hatten das eigentlich alles stehen und wollten das kommunizieren. Ich habe das sogar schon hier auf einigen so Kundenevents kommuniziert und ich war da eigentlich total happy. Und dann hat sich original Bill Gates, so wurde es uns gesagt, erkältet und dann konnte nicht kommen. Und das ja, ist ein bisschen eine aktuellere Anekdote, wo ich dachte, fuck ey, das wäre für mich riesig gewesen, Bill Gates hier gehabt.
Okay, drei auf jeden Fall spannende Geschichten. Baseball, mein Tipp ist, Baseball ist richtig. Bill Gates kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil er einfach auch sehr gut hierher kommt und natürlich auch durch die Elemente auch mit der EU-Verbindung seiner Stiftung und so weiter OMR auch Sinn machen würde, gegebenenfalls für ihn tatsächlich hier aufzutauchen. Ich sag die Bus-Story mit der ganzen Haltestelle, vielleicht, dass der Kopf drin war, okay, aber die ganze Haltestelle gefahren. Ich würde sagen, das ist die Lüge. Wir lösen später auf. Mal gucken, was tatsächlich, mal sehen, ob ich meine Siegesserie hält oder tatsächlich irgendwie einbricht. Aktuell, wie du auch gerade von Bill Gates gesagt hast, erstmal Glückwunsch. Ryan Reynolds wurde ja gedroppt jetzt gestern. Naja, ich hoffe, er erkältet sich nicht, ja. An Ryan Reynolds war es jetzt schon eine Weile dran. Man hat das ja in anderen Interviews so mitbekommen, dass es ja schon einer interessant ist, weil er sehr vielfältig ist, auch in der Startup-Szene unterwegs ist, viel investiert und natürlich auch noch ein sehr, sehr erfolgreicher Schauspieler ist. Aber wie holt man jemanden wie ihn hierher, wo Reichweite und Geld am Ende ja nicht der wirkliche Trigger ist?
Ja, genau. Also das ist mir auch in den letzten Jahren erst so klar geworden. Vielleicht muss man anfangen, wie wir in das Game eingestiegen sind. Und das war vor Jahren. Ich hätte selber mal gerne irgendwo in der amerikanischen Ivy League Hochschule studiert. Irgendwie Stanford, Harvard, Princeton. Das hat bei mir nie reingepasst, hat nie geklappt. War ich wahrscheinlich nicht gut genug dafür. Ich habe aber jetzt auch nie eine richtige Bewerbung losgeschickt, sondern es war einfach nur so ein Wunsch. Und dann habe ich bei einer anderen Veranstaltung von jemandem gehört, der mir erzählte, ey, hier, guck dir das nochmal an, du kannst dir diese ganzen Harvard-Sachen auch irgendwie richtig geil bei YouTube angucken. Und da habe ich einen Professor gefunden, den ich cool fand bei YouTube. Und dann wuchs parallel OMR und war dann schon, weiß nicht, so vielleicht so 1000 Gäste, 800 Gäste damals, Besucher. Und da habe ich mir einfach ein Herz gefasst und habe irgendwie so einen Harvard-Professor angeschrieben, so über im Netz auffindbare Informationen und habe dann gesagt, Mensch, hier, was müsstest du denn ein bisschen machen? Ich finde das toll, was die da machen, und wir haben das Event und hin und her. Und dann hat er gesagt, das weiß ich nicht, kostete damals irgendwie 12.000 Euro oder 15, dann kam der. Und wirklich in Hamburg hat er dann einen Vortrag gehalten, und ich fand es halt mega, so mein persönliches Ding. Und da habe ich das halt so angefangen. Da habe ich irgendwann gemerkt, naja, das geht halt bis so und so weit. Und irgendwann kommen die Leute halt nicht mehr, weil man sie anschreibt, und da gibt es tausende von Firmen, die einen versuchen, da irgendwie zu vermitteln und so angeblich da diese Stars vertreten, und du hast gar keine Ahnung, ist das alles echt oder nicht echt und so. Und dann habe ich wirklich dann als nächsten Schritt angefangen, mir so ein Netzwerk aufzubauen für OMR. Also nicht alleine, aber mit dem Team hier haben wir ein Netzwerk mittlerweile von Leuten, die, einer lebt auf Mallorca, zwei leben im Silicon Valley, die machen eigentlich im Hauptjob andere Dinge, aber sind halt in der jeweils Tech-Welt, Entertainment-Welt, Musik-Welt sehr gut verdrahtet. Und einer der Kollegen zum Beispiel, der war auch ganz relevant dafür, als die Beats-Kopfhörer in Deutschland eingeführt wurden, hat dann das unterstützt, hat dann hier ganz viele Kooperationen geschlossen, kennt aber auch die amerikanische Entertainment-Welt, die Beats-Gründer, persönlich sehr gut. Und aus der Ecke habe ich dann in den letzten Jahren über das Netzwerk viele, viele Kontakte bekommen und viele Zugänge bekommen. Und dann erklären halt solche Leute, weißt du was, wenn ihr was in Europa machen wollen würdet oder in Deutschland machen wollen möchtet, OMR ist der relevante Ort dafür. Und dann ist es am Ende eine Frage des Glücks, dass die halt was zu kommunizieren haben, dass sie sich irgendwie zeigen wollen, dass die irgendwelche Themen haben, dass sie sich positionieren wollen. Und dann muss man halt da sein und einfach dort irgendwie so ein bisschen kredibel hinterlegt sein. Und das schaffst du halt aus meiner Sicht eigentlich nur über Leute, die man selber kennt, die so eine Art Brücke bilden, die so ein Netzwerk bilden. Und das ist jetzt genauso mit den Top-Leuten bei OpenAI. Ja, auch die kann man jetzt schlecht anschreiben. Die haben jetzt auch keine Zeit für irgendwie gegen ein Honorar herzukommen. Aber dann gibt es halt mal einen, der ist aus Deutschland. Ja, der macht jetzt da gerade ChatGPT-Produktmanager, junger Typ. Und ein Kollege von mir aus dem Netzwerk, der lebt halt in San Francisco, kennt den dort aus der Community, aus der AI-Community, sagen wir mal, Tech-Community. Und hat dann gesagt, Mensch, ich bin auch Deutscher und wollen wir mal reden und mit Lunch machen. Dann haben die sich da getroffen und dann ging das halt so los, dass jetzt der Nick Turley zum Beispiel zu uns kommt. Und gleichzeitig Ryan Reynolds, da hat dann der Thorsten, von dem ich gerade sprach, irgendwie jahrelang für irgendwelche Musiker gearbeitet, und dann ist ein Manager von dem zu dem, und dann waren wir schon jetzt seit 2-3 Jahren an Ryan dran und haben mit ihm gesprochen, und jetzt im letzten Herbst war ich selber in New York, mich nochmal vorgestellt, das nochmal erklärt. Ja, und jetzt
hat's funktioniert,
ja. Also das spielt ja noch Geld eine Rolle, muss man auch sagen. Das ist ja, sie kommen, aber es ist halt
ja, sie nicht kommen so, ja nicht, das ist schon klar, aber am Ende, ich sag mal so, ein paar Nullen jetzt bei Ryan Reynolds auf dem Konto sind wahrscheinlich nicht so relevant wie für manch anderen. Da geht es dann tatsächlich, wie du selber sagst, ein Stück weit Momentum ist in dem Moment, in dem Jahr irgendwie.
Absolut, Zeit. Vielleicht, das ist ja die Frage, also ich meine, ich glaube, man kann sich das schlecht vorstellen, weil die wenigsten jetzt so wohlhabend sind. Ich auch nicht, aber man kann sich ja ansatzweise vielleicht vorstellen, wenn jetzt jemand sagt irgendwie zu uns jetzt, kommt doch mal bitte nach Südafrika geflogen oder so. Und du denkst dir, ja, gut, klingt ganz interessant, aber ich habe halt echt hier ein Berufsleben, Familienleben, 1000 Pläne, das ist auch nicht mal um die Ecke. Und wenn du dem dann sagst, da kriegst du jetzt irgendwie 20.000 Euro, das ist halt für den nicht relevant. Ja? Also das ist, glaube ich, für die wirklich da, verdienen die mehr Zinsen mittlerweile. Also auch so die Serena Williams dieser Welt oder die Tarantinos, das ist in den letzten Jahren wirklich so, dass wir versucht haben, eine Plattform zu schaffen, die dann zündet, wenn die Leute was erzählen wollen.
Absolut. Am Ende ist ja auch ein Stück weit Historie dann auch relevant. Wer war schon da,
absolut,
und will ich auch
absolut
dabei sein? Das entwickelt sich auch, was total schön ist, weil ich finde, es ist auch ein gutes Beispiel. Lass uns nochmal, bevor wir nachher nochmal in die OMR-Welt nochmal ein bisschen tiefer reingehen, auch auf die deutsche Wirtschaft nochmal blicken. Es wäre ja auch ein schönes Beispiel, wie man dann Ryan Reynolds nach Deutschland holt, auch andere Unternehmen, wenn es um Ansiedlungspolitik und andere Sachen geht, tatsächlich an den deutschen Standort zu holen, weil sie natürlich einen Grund haben, hierher zu kommen. Wie siehst du gerade den Wirtschaftsstandort Deutschland? Du siehst ja auch sehr, sehr viel. Wir sind kurz nach der Bundestagswahl. Die Zeitungen gehen ja hoch und runter, wo sich Europa positionieren, platzieren oder whatever machen muss. Wie ist dein Blick gerade? Was bewegt dich?
Also ich bin ja so ein typischer Fall von, dass ich immer sage, nichts ist so gut oder so schlecht, wie es auf den ersten Blick irgendwie aussieht oder wie es auch vielleicht klingt. Ja.
Mhm.
Weder im Schlechten noch im Guten. Und deswegen will ich jetzt auch nicht die Bürokratiekritik und die Bürokratieklage hier wiederholen, die sicherlich oft zu hören ist und die wahrscheinlich auch stimmt. Aber ich versuche da positiv drauf zu gucken und denke schon, dass klar, die Wirtschaft im Moment wächst sie nicht. Ja, da gibt es auch sehr viele Gründe für. Also Krieg ist einer davon. Aber ich denke mir, so jetzt mittelfristig bin ich eigentlich recht optimistisch, dass wir zumindest wieder auch wachsen und wir wieder besser klarkommen als im Moment. Warum? Ich glaube, naja, irgendwann wird es in der Ukraine einen Wiederaufbau geben. Das wird das auch in Deutschland das Wirtschaftswachstum treiben. Ich gucke mir an, wie groß der europäische Binnenmarkt ist, auch mit der Türkei perspektivisch wird das groß sein. Wir reden mal über Jahre jetzt hinweg. Ich glaube, dass unsere Anstrengungen auch der Energiepolitik ist hier irgendwann vielleicht dann doch Früchte tragen in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass der Mittelstand viel robuster ist, als man das so meint, wenn man sich anguckt, was deutsche Wirtschaft, auch gerade der Mittelstand in den letzten Jahren bewerkstelligt hat, also eine Wiedervereinigung, wo ein ja, quasi komplett insolventes Land hier mit dazu kam und das wurde bewerkstelligt von noch nicht ganz allzu langer Zeit. Also es gibt schon so verschiedene Sachen, die eigentlich, wo man sagt, das kann schon wieder gehen. Wir gerade die Breite des Landes leistet schon sehr viel. Klar, in der Spitze, manche Themen werden wir nicht mehr aufholen. Also ein Social Network wird es jetzt hier nicht geben aus Deutschland, aus Europa raus. Aber ich glaube halt, dass es da ja durchaus Wachstumsimpulse in den nächsten Jahren wieder geben kann und wird. Und ich glaube auch vielleicht sogar, dass diese ganze Situation mit Trump in den USA vielleicht zu ganz paar auch positiveren Sachen führt, vielleicht auch sogar unerwartet für Europa, dass halt auch ein paar Wissenschaftler, die sagen zum Beispiel, das lese ich jetzt hier und da mal so, also diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die ja auch mit Trump einhergeht, ne? Das ist sicherlich eher was Negatives. Ne? Ich glaube, Trump hat auch ein paar positive Aspekte, was man neben vielen, die man nicht positiv findet, aber und einer, der am Ende für Europa positiv sein könnte, ist, dass halt wirklich Wissenschaftler und auch Forscher und Leute sagen, die auch für Wachstum verantwortlich sind, irgendwo indirekt, sagen, boah, das ist jetzt hier nicht so attraktiv unter dem Regime.
Es ist ja auch schwieriger geworden am Ende, ob es jetzt die Green Card ist in Amerika wahrscheinlich jetzt die nächste Zeit zu bekommen. Auf der anderen Seite, wie du selber sagst, kann eine Grenze auch gut sein, wenn man sich dann ein Stück weit wieder auf sich selbst besinnen muss. Ergo, was macht man eigentlich aus der Stärke Europa heraus? Egal, ob das jetzt im technischen Bereich ist oder sonstiges, kann in dem Kontext OMR auch ein Impulsgeber sein mit dem, was hier vor Ort passiert?
Also ich glaube, auf einer globalen Ebene würden wir uns überschätzen. Da bin ich jetzt eher vorsichtig.
Aber rein so europäisch?
In der europäischen Ebene, also auch gerade für Hamburg hoffentlich natürlich schon. Ne? Ich meine, da ist so mein Lieblingsbeispiel. Ich bin ja selber im Ruhrgebiet aufgewachsen und habe immer so als Jugendlicher nach Hamburg geguckt. So, da waren hier die Agenturen, da waren hier die großen Verlage, Medienkonzerne, Premiere damals. Und es waren hier auch die Hip-Hop-Szene, die hier gerade angefangen hat mit Beginnern und wer alles hier so hier gerade angefangen hat. Und da war das für mich so, Hamburg, ey, da würde ich eines Tages mal gerne hin, mir das mal angucken. Und ja, jetzt gibt es wahrscheinlich irgendwo anders in Europa vielleicht oder in Deutschland, Österreich, Schweiz, junge Leute, die sagen, okay, in Hamburg, da ist immer dieses OMR-Ding, da machen die diese Podcasts, da machen die, wenn ich jetzt Dokus, da bauen die Firmen, da erzählen diese ganzen Geschichten. Hamburg strahlt immer so ein bisschen, vielleicht auch wegen OMR. Und deswegen gehe ich dahin. Also das, glaube ich, können wir schon leisten. Also was damals diese anderen Firmen in den 90er Jahren für mich geleistet haben, versuchen wir jetzt auch für Leute zu sein, die jetzt selber irgendwie mit 14 Jahren irgendwo in Dortmund oder in Zwickau oder in Unna oder in sonst wo sind, irgendwo in Linz und sagen, geh mal hin.
Würdest du sagen, OMR ist so ein bisschen die Media Company 2.0? Wir sehen ja auf der Seite, ob es jetzt Verlagshäuser sind, ob das Medienagenturen oder größere Medienhäuser sind, dass eigentlich die Geschäftszweige doch sehr angegriffen sind, ja, wenn es um Print, Magazine etc. geht, dass es eigentlich total rückläufig ist und schwierig ist. Auf der anderen Seite hast du OMR über die ganzen Units, die jetzt auch am Ende da ist, ob das das Podcast ist, ob das die Reviews sind oder ob das auch das Festival ist, eigentlich sehr breit aufgestellt und stellst es noch breiter auf. Am Ende seid ihr aber auch ein Mediahaus, würde ich jetzt mal sagen. Ist das die nächste Generation? Ihr habt ja mehr oder weniger ein Stück weit auf die neuen Aspekte von gesetzt und eigentlich nicht auf, ich sag mal, Großteile der alten Industrie.
Absolut. Also ich würde es mir wünschen. Das ist so unsere Vision, so ein modernes Medienhaus zu sein. Also ich habe ja selber auch mal eine Weile bei Gruner und Jahr im Verlag gearbeitet. Bertelsmann damals auch irgendwie also ich war da Assi vom Chef von Gruner und Jahr, der war auch Bertelsmann Vorstand. Also habe so wirklich große Medien damals so als kleiner Assi kennengelernt und hatte natürlich dann so den Traum oder immer schon so ein eigenes Medienhaus zu bauen. Und dann, ja klar, der Traum ist das eine, und wenn man sich dann fragt, kann das denn realistisch funktionieren? Ja, dann bin ich erstmal so Anzeigenvermarktung reingestolpert, digital, dann über Seminare, Weiterbildung, also so Fachinformationen ging es dann weiter. Und dann Fachinformationen, auch Blogportal, Jobbörse. Und dann haben wir immer weiter angefangen, jetzt unter dann irgendwann der Marke OMR dieses Medienhaus auszudehnen und natürlich sozusagen Kanäle, Plattformen zu suchen, die jetzt modern sind, wo halt irgendwie eine Monetarisierung weiterhin möglich ist, weil mit Zeitschriften ist es absehbar nicht mehr möglich. Ja, mit Radiosender ist jetzt auch ein schwieriges Modell, wahrscheinlich künftig noch alles gut. Und dann haben wir geguckt, immer wieder so, was könnte zu uns passen? Und eine Software-Bewertungsmarktplatz ist halt total modern. Also Bewertungsaggregation von wie Holiday Check im Hotelbereich. Jetzt bei uns geht es halt um Wirtschaftssoftware. Bevor eine Unternehmung eine Software einkauft, am besten bei uns nachgucken. Wir haben über alle Software-Verticals hinweg Meinungen von echten Nutzern. Das zusammenzubringen, ist halt eine Medienleistung in der digitalen Welt, die auch weiterhin monetarisiert werden kann. Da gibt es jetzt keinen Ersatz für in dem Sinne. Genauso Podcasts. Ne? Mhm. Das ist halt ein Medienprodukt der Zukunft. Das werden in den nächsten Jahren und ja, hoffentlich Jahrzehnten Medien konsumiert werden. Ne? On Demand, auf dem Handy, mit Werbung drin, zum Teil auch paid. So. Und ein Event, so wie wir es verstehen, als großes Hub gebaut, in der Form, auch dann sehr, sehr stark digital aktiviert, ist halt auch ein Medium. Und so haben wir jetzt eine Kollektion von verschiedensten Medienkanälen oder Medienplattformen, Event, Podcast, Bewertung, Artikel, Newsletter, Social Media Accounts, und all das ist aus meiner Sicht sind das so die Puzzlesteine, wo halt Medien in Zukunft funktionieren können. Und das haben wir uns rausgeholt, bis jetzt hin zum letzten, Dokumentation. Ich glaube, dass es auch dort eine neue Welt gibt. Es gibt jetzt seit Jahren viel, viel mehr Dokumentation denn je. Alles wird dokumentiert, jede Person, jede Brand, jede Story verdient eine eigene Dokumentation, sei es nun als Podcast, sei es nun als Film. Und das wird dann ausgestrahlt über Plattformen von YouTube bis Apple und Netflix. Alles, was dazwischen ist. Und da wollten wir auch mitspielen. Und so gucken wir halt, okay, es kommt sogar fast ein bisschen klassisch daher, dieses Dokumentarfilm-Genre, gibt es auch schon länger, aber es erlebt jetzt eine etwas andere Renaissance als jetzt Podcasts. Die sind jetzt ja eher neu, technisch ganz neu. Dokus sind nicht so neu, aber das technische Umfeld, die Verbreitungswege und Möglichkeiten sind da neu. Und dann sind wir auch dabei oder wollen das zumindest mal ausprobieren. Und da sind wir jetzt ganz erfolgreich seit ein paar Jahren, machen da größere Sachen. Und so versuche ich halt zu gucken, wo tut sich was, was kann man im Medienbereich noch so unter der Marke OMR, das ist der zentrale Aufhänger, das ist die Marke, was kann man da so dranhängen?
Jetzt folgt Werbung. Wer diesen exzellenten Klang dieses Podcasts auch in seinen Büro- und Konferenzräumen vorfinden möchte, der ist mit der Team Connect Bar von Sennheiser genau richtig. Diese All-in-One-Lösung von Sennheiser kombiniert eine 4K Ultra-HD-Kamera mit integrierten Mikrofonen und Lautsprechern und sorgt so für eine herausragende Audio- und Videoqualität in euren Meetings. Wir nutzen es selber hier in unseren Büroräumen, die Technologie, und sind wahnsinnig überzeugt, denn die Einfachheit, per Plug and Play das anzuschließen, die Funktionalität, da wir es mit allen gängigen Plattformen benutzen können, ob jetzt von Teams, Zoom und so weiter und so fort, kein Problem, flexible Nutzungsmöglichkeiten sind hier gegeben und die Qualität ist einzigartig. Daher, wer Lust hat, seine Konferenzräume und Meetings am Ende des Tages auf das nächste Level zu heben, ab auf sennheiser.com. Schaut euch die Produkte an und viel Spaß beim Erleben. Und jetzt zurück zum Podcast. Was ist auf der anderen Seite? Ich sage immer ganz oft, dass das 21.100 nicht alleine funktioniert. Du zeigst es ja sehr, sehr gut. Das Ökosystem rund um OMR ist relativ groß. Um tatsächlich eine radikale Veränderung zu machen mit vielleicht einem Partner, der im Kopf irgendwo rumschwebt, aber vielleicht jetzt noch zu groß ist oder zu abgefahren ist. Wen könntest du dir tatsächlich vorstellen? Wen braucht OMR in der Zukunft, um tatsächlich den nächsten großen Schritt zu machen? Gibt es da bestimmte Player in deinem Kopf?
Also es gibt irgendwie jetzt wirklich, was wir als Partner bezeichnen, sind natürlich am Ende auch über Kunden von uns, denen wir sehr, sehr enge und wichtige Beziehungen haben. Dazu zählt jetzt sicherlich eine Vodafone, dazu zählt eine Google, eine SAP, verschiedenste andere, RTL jetzt in unseren Dokus, also viele, viele Partner, Adobe, über die wir seit vielen Jahren arbeiten, die sind für uns sehr wichtig. So oft, das ist ja auch sofort erkennbar nach außen hin. Darüber hinaus wäre es vielleicht attraktiv, und da gibt es immer wieder Gespräche, auch wenn man eine OMR nochmal in ein anderes Land bringen möchte, dass eine Stadt sagt, okay, ich bin jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, Chicago, oder ich bin jetzt hier irgendwie Rio, oder ich weiß es nicht, und ich würde gerne so ein Event haben. Und da gibt es Typen, die können das, und die haben das schon mal gezeigt, irgendwie in Europa auf Top-Niveau, also viel größer als 70.000, 80.000 Besucher gibt es das ja weltweit nirgendwo. Also heißt, wir spielen da in der Champions League weltweit mit. Und dass man dann sagt, okay, ich spreche die mal an. Ich bin jetzt hier auch von mir aus auch Dubai oder Riyadh oder was auch immer es ist. Und das wäre eine Partnerschaft, wenn das die richtige Stadt ist, wenn das das richtige Konzept ist, was ich auch interessant finden würde, so vielleicht, ne, also auf deine Frage jetzt, habe ich jetzt nicht so tief drüber nachgedacht, aber ansonsten fühlen wir uns auch in der Rolle total wohl.
Absolut. Ich meine, du hast ja selber auch gerade gesagt, mit den Partnerschaften, die da sind, kann man ja auch die Genres, die man gerade hat, und auch vielleicht die ein, zwei, die man noch vielleicht im Fokus hat, jetzt auch gerade im medialen Kontext auch sehr, sehr gut angehen. Man kommt natürlich immer wieder zu der Frage, wenn man sich mit neuen Themen auseinandersetzt, das Thema Partner Build or Buy, also macht man es alleine im OMR-Haus, geht man strategische Partnerschaften ein, wie auch ihr im Ökosystem, oder geht man auch tatsächlich mal auf Einkaufstour, Akquisition? Ja. Gibt es tatsächlich Ziele, die für euch interessant sind, wo man sagt, das macht eigentlich nur Sinn, hier irgendwann mal auch einen Kauf zu tätigen, um sozusagen sich dieses Wissen reinzuholen?
Ja, also ja, gibt es schon. Also Wissen auch, aber auch natürlich Erfahrungen, ist ja auch Wissen, ne? Also ja, schon. Also Ressourcen, die wir so schnell nicht selber bauen können, gibt es auf jeden Fall in Feldern, die ich spannend finde. Das ist sicherlich rund um Reviews, gibt es da eine ganze Reihe von Feldern. Es gibt ja nicht nur uns als sozusagen generelle Reviews-Plattform, es gibt ja auch dann sagen wir mal, nur für HR-Tools oder nur für E-Commerce-Tools auch nochmal separate Blogs, die das irgendwie vielleicht bewerten, die da irgendwie eine Community haben. Sowas finde ich interessant. Es gibt aber auch im Bereich Weiterbildung, wir machen ja auch viel Weiterbildung, gibt es irgendwelche Online-Akademien, die Themen haben, die ganz gut zu uns passen würden, aber nicht genau unsere Themen sind. Es gibt da verschiedene auch so Nischenanbieter in, sagen wir mal, digital-business-nahen Bereichen, die ich spannend finde. So, das gibt es schon. Aber ja, man muss erstmal das Geld verdienen, das dann auch ein Angebot machen zu können. Man muss erstmal die Offenheit auch voll antreffen, dass die Leute auch so Bock haben, das zu machen. Wir haben es ja in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Wir haben ja irgendwie Head Start irgendwie zu uns geholt. Das ist im Education-Bereich bei uns jetzt eine Firma von uns, die das sehr stark beschleunigt hat, was wir da machen in unserem ganzen Weiterbildungsangebot. Und so, das wird schon noch kommen, denke ich. Aber es muss halt passen, und ich bin halt nicht so drauf, dass ich jetzt sage, wir scannen jetzt weltweit die Landschaft und wir müssen jetzt hier wachsen. Aber wenn sich was ergibt, wenn da eine Opportunität da ist, dann will ich das auf jeden Fall, kann ich mir das vorstellen. Ne?
In Deutschland haben wir ja momentan ganz lustige Sachen, wenn es um diesen Geldrausch gerade geht. Sondervermögen ist das neueste schöne Wort, was wir haben. Was wäre, wenn OMR ein Sondervermögen von 100 Millionen zur Verfügung hätte? Also in welchem Bereich würdest du tatsächlich überlegen zu gehen? Ist es was, wo du sagen würdest, es geht mir darum, vielleicht den Core zu stärken, den OMR ausmacht, oder sozusagen irgendwie ein Stück weit auch organisch im Themenfeld zu wachsen? Oder würdest du tatsächlich sagen, mit einem Kapital von 100 Millionen wäre es sogar interessant, darüber nachzudenken, sozusagen das Spektrum vielleicht in einen Themenbereich zu erweitern, der vielleicht heute noch nicht auf der Agenda steht?
Ja, ich glaube, es gibt schon spannende Umfelder bei Messen und Events, die wir erschließen wollen würden, neben unserem. Also ich glaube, in unseren Kernbereichen sind wir gut, da sind wir auch, verdienen wir auch Geld, da sind wir Cashflow-positiv. Da brauchen wir das nicht. Wir haben zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren sehr viel Geld auch eingesetzt, um OMR Reviews erstmal sozusagen in die Profitabilität zu bringen. Das hat irgendwie jetzt 4 Jahre oder fast 5 Jahre gekostet, bis wir jetzt, und auch mehrere Millionen gekostet, um diese Plattform dahin zu bekommen, dass sie jetzt Geld verdient, dass sie jetzt für uns eine Säule ist, ein wichtiger Faktor geworden ist. Aber ja, es gibt Ideen. 100 Millionen habe ich jetzt noch nie so drüber nachgedacht. Das ist also so viel habe ich, ja, also so viel haben wir nicht, und deswegen war das bislang für mich nicht realistisch. Aber man kann sicherlich so, es gibt ja auch so in der Private Equity Welt diese Buy-and-Build-Überlegungen. Da habe ich ja auch schon mal überlegt, okay, was würde man eigentlich machen? Und sicherlich gäbe es Sachen, die wir vielleicht zu uns dazu nehmen könnten, die uns ergänzen würden, die wir vielleicht auch nochmal ein bisschen modernisieren könnten oder erweitern könnten. Da gäbe es schon was, aber ich will da jetzt ungern jetzt irgendwelche einzelne Brands nennen. Das habe ich auch nicht so greifbar, aber es gibt es sicherlich, ja.
Auf der anderen Seite, lass es den Spieß umdrehen. Kauf ist das eine, Verkauf wird auch immer interessanter. Ist das ein Thema, was immer mal wieder vielleicht irgendwann auch Thema sein kann, oder ist das überhaupt in deinem Kopf drin? Ich meine, Max Fiesmann verkauft die Klimasparte, ja. Die Sennheiser haben damals die Konsumersparte verkauft, um am Ende, oder lizenzieren lassen, um am Ende des Tages sich auf den Pro-Bereich zu fokussieren. Ist es auch bei euch immer mal wieder zumindest ein Gedanke wert, darüber nachzudenken, welche Bereiche sind auch dementsprechend auch exitbereit? Weil für andere kann es ja spannend sein, genau so einen Bereich reinzuholen, oder sagst du,
dass ich, klar, dass man mal irgendwie sich so Fragen stellt, wenn ich das auch selber irgendwie beobachte, das will ich gar nicht von der Hand weisen, aber es ist nicht konkret. Also ich habe eher die meiste Inspiration und so Begeisterung, wenn ich jetzt zu Thomann fahre, dem Musikhändler, Hans Thomann, der da jetzt seit, weiß nicht, Jahrzehnten selber ein Milliardenunternehmen hingebaut hat mit im Handel von Musikinstrumenten weltweit. Ja, unfassbar, was er da gebaut hat. Gibt es auch einen Podcast zu bei uns. Einer der besten und interessantesten Podcasts der letzten Monate. Für mich jetzt persönlich, weil ich dachte, okay, das ist irgendwie sicherlich eine sehr, sehr große Liga, die der da erreicht hat, aber so diesen Weg, ja, den finde ich schon interessant. Und am Ende sage ich dazu immer, das ist ein bisschen so wie so eine Miniatureisenbahn, so eine Märklin-Eisenbahn, wo man halt immer weiter dran baut und erweitert und dann hier nochmal eine Welt und dann nochmal ein neues Landschaft und irgendwie ein paar neue Gleise und so. Und das versuchen wir rund um er auch diese Welt zu erweitern, und das hat der Hans Thomann da auch gemacht. Natürlich auf einem Modell, das es auch zugelassen hat. Du musst ja mal das Glück haben, dass dann dein Modell auch so erweiterbar ist und so gut skaliert. Das haben wir nicht vergleichbar. Also das ist bei Musikinstrumenten schon exzellenter. Oder bei Dirk Rossmann Kosmetik, das ist ja auch unglaublich, wie groß das werden konnte. Sowas haben wir nicht. Aber wir können sicherlich schon noch weiterkommen als jetzt. Und da habe ich auch Spaß dran. Und also das füllt mein Leben sehr gut aus. Und ich begegne Menschen. Ich habe hier echt ein super Team, Freunde, Familie in der Firma. Ich sehe jetzt da keine richtig große Alternative zu diesem Hans-Thumannschen Modell eigentlich so richtig. Zumal, was man ja auch sagen muss, wir sind auch nicht so einfach, weil wir sind halt nicht ein Modell. Wir haben jetzt irgendwo einen Marktplatzmodell mit Reviews, wir haben ein Live-Event-Modell, wir haben irgendwie ein Podcast-Studio-Modell, wir haben Education, Online-Education. Das sind auch schon sehr unterschiedliche Sachen. Also alles unter der Marke, aber ist dann nochmal eine Ebene größer gegriffen. Ne? Ich habe mal bei Bertelsmann gearbeitet, da gab es auch schon mal so. Da gab es dann irgendwie einen Zeitschriftenverlag, da gab es einen TVV-Sender, da gab es dann irgendwie Avato mit Dienstleistungen. Und auch das hat mich irgendwie sicherlich ein bisschen inspiriert. Nicht so direkt jetzt wie konkret wie Thomann, so als Person selber mit seiner Welt da in Treppendorf, aber so als Bertelsmann, ich meine, das ist natürlich jetzt auch larger than life, 20 Absolut. Milliarden Umsatz machen die, da werden wir nicht hinkommen, aber so generell zu sagen, okay, wir sind gut darin, Geschäfte zu entwickeln, wir haben auch tolle Unternehmer, in der Firma, die dann als Chefs, als Verantwortliche in den Bereichen sich selber als Unternehmer sehen. Das wollen wir weiter aufbauen. Und da bin ich so, sagen wir mal, irgendwo zwischen Bertelsmann und Thomann.
Ist man irgendwo dazwischen zu finden.
Ist meine Vision für die nächsten Jahre. Ja.
Am Ende sind die Themen, die ihr auch hier treibt, natürlich auch sehr stark irgendwo an einer technologischen Entwicklung angebunden. Man muss sozusagen das Tech-Game so einigermaßen verstehen, um, sag mal, einen Podcast irgendwie sauber auszuspielen, Reviews, auch andere Elemente im Education-Bereich. Wie schaust du auf die aktuelle Trendlandschaft rund um Technologie? Sag ich mal, das OMR-Verse als Beispiel. Ist sowas ein Thema oder sowas wie ABBA in London mit The Voyage? Also gibt es Themen, wo du sagst, ein OMR-Agent, whatever, also wo du wirklich sagst, die Entwicklung ist tatsächlich spannend, weil sie unsere Kernkompetenz, die wir aktuell schon haben, vielleicht nochmal ganz anders skaliert?
Ja, also ich habe nichts, wo ich denke, das könnte jetzt die bestehenden Sachen komplett verändern. Also klar müssen wir jetzt auf AI-Entwicklung, gerade so Content-Produktion bei AI, im Blick haben. Ne? Was passiert da mit Podcasts? Was kann da mit Reviews passieren und so? Aber das sind Teile der bestehenden Geschäftsmodelle. Ich glaube nicht, dass sie diese Geschäftsmodelle jetzt komplett beschleunigen können oder komplett verändern können von heute auf morgen. Aber man muss es im Blick haben. Generell ist eigentlich so ein bisschen die Wahrheit auch die, vielleicht überraschend, dass wir jetzt auch immer gar nicht so der absolute First Mover sind. Also bei Podcast, da waren wir sehr früh dran. 2015 haben wir den jetzt hier OMR Podcast gelauncht. Aber da gab es schon Exciting Commerce von Jochen Krisch. Da gab es schon natürlich Podcasts in den USA, richtig große auch. Mhm. Es gab schon ein bisschen was so in der Landschaft. Wir waren nicht die allerersten. Bei Reviews gibt es auch ein Modell, was wir uns angeguckt haben. Bei den Events, ne, da gab es auch schon irgendwie jetzt ein South By vor uns oder wir sind dann gleichzeitig losgelaufen mit dem Web Summit in Lissabon und so. Also ich glaube, diese Timing-Frage ist halt so, so entscheidend für wirtschaftlichen Erfolg mit einem Geschäftsmodell. Das ist auch gar nicht immer total gut, jetzt der allererste zu sein. Und ich glaube, manche Firmen werden jetzt auch mit AI ein bisschen Enttäuschung erleben. Die werden da jetzt wahnsinnig viel reinstecken, hiren da jetzt irgendwelche AI-Head-Offs und machen und tun und dann sind da die ersten 200 Millionen investiert und man merkt, naja gut, die Produktivität ist vielleicht ein bisschen gestiegen, aber das und das gibt's jetzt, aber wird gar nicht richtig genutzt, der Kunde nimmt es nicht an, der Kundenservice war früher eigentlich netter und sympathischer und kostet auch nur ein bisschen mehr. Mhm. Dann ist so der erste Hype-Cycle schon wieder vorbei und dann, bis dann die richtige Adoption kommt, ist man schon wieder raus und enttäuscht. Und ich fühle mich eigentlich ganz wohl auch bei Tech-Themen, jetzt obwohl wir dieses Image haben, obwohl wir auch das im Blick haben, es auch drüber schreiben müssen, selber gar nicht so ultra früh zu gehen. Ne? Also jetzt auch NFTs. Wie viele Leute haben zu mir gesagt, braucht das mal ein OMR, NFT, muss man einen Coin machen und so. Ja. Haben wir nicht gemacht. Ja. Im Nachhinein hat es auch nicht gefehlt.
Ja, das kann ich gut verstehen. Wenn du über Veränderung sprichst, du nutzt sie auch in deinem Kontext sehr, sehr oft, ich sag mal, Zahlen, Daten, Fakten als Rahmen, um Wirtschaft zu verstehen, auch natürlich auch Geschäftsmodelle irgendwie nachvollziehen zu können. Was ist wenn ich dich fragen würde, was ist dein Lieblings-KPI in der eigenen Firma? Ist es Gewinn, ist es Umsatz, ist es Engagement? Gibt es den, wo du sagst, auf diese ein, zwei Zahlen gucke ich sehr, sehr genau?
Also sinnvollerweise gucke ich natürlich auf Umsatz. Ne? Das ist sagt schon sehr vieles aus jetzt bei uns. Gelingt es uns, neue Partner, neue Besucher von uns zu überzeugen? Das ist unsere Lebensader. Also Umsatz ist einfach wichtig. Das wäre alles andere wäre gelogen. Gewinn ist häufig gar nicht so klar. Ist viel komplizierter zu verstehen. Auch selber in der eigenen Firma, weil man ja gar nicht weiß, zurechenbare Kosten, Drittkosten, wie Leute, das ist. Aber Umsatz gucken wir uns natürlich schon an. Alles andere wäre, also wenn man das nicht macht, das finde ich jetzt auch irgendwie fahrlässig, zumindest nicht täglich, kann ich auch gar nicht täglich bei den verschiedenen, aber ich gucke mir natürlich in den einzelnen Bereichen jeden Monat an, wie entwickeln sie sich so im Umsatz. Ne? Aber was ich noch viel häufiger mir anschaue, sind natürlich so die Aufmerksamkeits-KPIs. Ne? Gibt es jetzt irgendwie, was für ein Feedback gibt es? Wächst unser YouTube-Kanal gerade für uns ein großes Projekt, ist irgendwie OMR-Podcast als YouTube-Kanal auch mit aufzubauen. Da haben wir letztes Jahr angefangen und da jetzt auch Leute für eingestellt und gucken natürlich jetzt, ja, wie kommt das an? Gelingt es uns jetzt da Videos rauszulegen, wo dann halt irgendwie regelmäßig mal 100.000 Leute zugucken? Oder halt nicht? Ja? Und das zeigt ja auch, ist eine Marke, relevant? Sind wir irgendwie, treffen wir das, was die Leute erwarten? Das ist eine Medienmarke ohne Aufmerksamkeit, kann es nicht geben. Mhm. Und wir müssen also auch nicht jetzt die Mainstream-Aufmerksamkeit haben. Das ist, machen andere, nicht unser Modell, aber so im B2B-Bereich müssen wir schon sichtbar sein. Und deswegen gucke ich mir halt an. Jetzt zum Beispiel so ein Fokusprojekt YouTube, wächst das. Bei anderen Themen, bei meinem OMR-Podcast, auf den Podcast-Plattformen, da gucke ich mir auch an, ob es wächst, aber da nicht mehr jeden Tag, weil ich das Gefühl habe, wir machen einen guten Job. Wir haben auch irgendwo den Markt, der da verfügbar ist, den haben wir. Da kommen immer noch Leute dazu, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie da uns verdoppeln können. Bei YouTube ist es ganz anders. Da waren wir bis vor kurzem gar nicht. Da gab es uns kaum. Mhm. Und da müssen wir jetzt irgendwie sehen, kommen wir da mit dem, was wir haben, voran. Und insofern, das ist jetzt so ein KPI, auf den ich gerade viel schaue. YouTube-Abonnenten, YouTube-Views. Und das übersetzt sich natürlich auch. Wenn Leute das dann gucken, dann klar werden davon dann ein paar Ticketkäufer, klar werden dann davon ein paar, auch irgendwie bei uns Aussteller und so. Und so bei uns ist ja dieses Konzept, wo die Dinge miteinander zusammenhängen. Und
man ist ja ein Flywheel-Prinzip, ja, was man natürlich da fährt. Auf der anderen Seite, wann brichst du ab? Also gibt es tatsächlich einen Punkt, wo du sagst, klar, man setzt sich irgendwie eigene Ziele und so weiter, aber wann kommt der Punkt, weil das ist ja etwas, was in der deutschen Wirtschaft oftmals nicht sehr gut gemacht wird, Dinge loszulassen, mhm, und sich dann wieder sozusagen auf andere Sachen zu fokussieren. Wie versuchst du den Fokus da zu halten?
Also, wenn ich von was überzeugt bin, und bei YouTube bin ich davon überzeugt, es muss uns gelingen, es ist wirklich essentiell und ich kenne auch keinen Grund, warum es nicht gehen sollte, dann versuche ich natürlich gar nicht abzubrechen. Da haben wir jetzt auch irgendwie über die Jahre viel versucht, YouTube, mhm, für uns zu knacken. Ja, früher habe ich mich so hingestellt und so YouTube-Erklärvideos gemacht und dann habe ich gemerkt, boah, das ist echt schwierig, da irgendwie mal 10.000, 20.000 Views drauf zu bekommen. Und dann, ja, bin ich auf einmal selber so ein YouTuber und dann denke ich mir auch, scheiße, ich wollte eigentlich ein YouTuber werden.
Eigentlich wolltest du das nicht werden, ne?
aber also man erkennt, wie die Welt sich dann verändert und dass man das irgendwie doch mitspielen und mitbedenken muss. Und als es mit dem Podcast klar geworden ist, das müssen wir jetzt irgendwie gewinnen. Wir müssen da irgendwie eine Rolle spielen. Ich weiß auch nicht genau welche, aber ich sage jetzt mal irgendwie 100.000 Abonnenten. Das muss einfach jetzt in den nächsten Monaten mal möglich sein. Und jetzt ist das Team, hat das klare Ziel vor Augen. Jetzt versuchen wir das. Dennoch, wann breche ich ab? Wenn ich auch das Gefühl habe, wir haben da jetzt alles versucht. Also ich meine, so ein bisschen so wie diese Sportweisheit. Du hast irgendwie alles gegeben, was alles da rausgeholt, auch an Ressourcen, die da drin sind, und das kommt nicht, wie damals bei dem Kanal, wo ich mich dann selber hinstellen wollte und so ein bisschen die Wirtschaftswelt erklären als YouTuber, mhm, ich gemerkt habe, das ist zu aufwendig, der Erfolg ist zu gering, wir können mit allen Mitteln und Wegen das nicht hebeln, dann muss man es auch mal einsehen, das ist dann auch wahrscheinlich schlauer, das wieder sein zu lassen, ne?
Ja, bei bestimmten Sachen auf jeden Fall, ich meine, wenn ich dich jetzt fragen würde, wer inspiriert dich bei den Sachen, dann kommen wahrscheinlich die großen YouTuber, ob das ein Joe Rogan ist, ob das vielleicht auch ein Stephen Bartlett ist, oder sonstiges, wo man sagt, okay, wie funktioniert das in bestimmten Bereichen? Wie stark ist auf der anderen Seite der limitierende Faktor Deutsch?
Klar, muss ich ja auch mich natürlich fragen und gucken und so, das ist auf jeden Fall limitierend, leider. Wenn ich jetzt den Podcast, sagen wir mal, von der Marktposition in den USA hätte, wäre das wahrscheinlich irgendwie deutlich, deutlich lukrativer nochmal. Habe ich nicht. Mhm. Ist in Deutschland, aber ist auch ein Privileg. Insofern, das Gras ist immer grüner. Aber wie bei so vielen Dingen ist natürlich Marktgröße total entscheidend und der deutsche Markt ist groß, aber der europäische ist größer und der amerikanische ist recht größer.
Ja, absolut. Was ich immer spannend finde, ist tatsächlich, deswegen würde mich mal deine Meinung interessieren. Ich habe es tatsächlich schon dreimal gehabt, dass Podcasts aufgenommen worden sind und am Ende nicht ausgestrahlt werden durften, weil einfach zu viele Insights in der Organisation genannt worden sind im Podcast, was dann eine Rechtsabteilung, Compliance, whatever, klasse, dann gesagt klasse hat, oder PR, die sagen, das darf nicht ausgestrahlt werden.
Das habe ich selten erlebt, ja.
Gab es sowas schon mal?
Ja, bezogen auf einzelne Aspekte vielleicht, dass mal über die Jahre, ich meine, wir haben ja da teilweise mit dem Tarek Müller Podcast gemacht, wo er berichtet hat, wie er die Firma an die Börse gebracht hat. Mhm. Logischerweise wurde da mal drüber gehört, was er da erzählt, weil das ist ja auch ein sehr, sehr, wie soll man sagen, rechtlich sehr geregelter und regulierter Raum, in dem, mhm, er da agiert. Und da wurde mal irgendwie gesagt, okay, das können wir so nicht machen. Aber ansonsten habe ich das tatsächlich nicht so oft.
Ihr habt jetzt, andere Frage, wir sitzen hier im Podcast, ihr habt bei OMR Podstars eine neue Fokusausrichtung, würde man sagen, auch, mhm, gerade mit, mhm, dem Business-Kontext. Wie kam es dazu, warum?
Also die Podcast-Landschaft hat sich in den letzten Jahren einfach sehr, sehr dynamisch entwickelt und Wir haben vor 10 Jahren angefangen, haben dann erstmal den eigenen gemacht, dann haben gemerkt, okay, wir können ja da Werbung reinmachen, dann komme ich aus der Vermarkterwelt, dann haben wir andere Podcasts angesprochen, ob wir die auch vermarkten dürfen, dann haben wir gemerkt, das klappt ja auch, dann haben wir neue Formate gelauncht und ich habe dann gedacht, okay, hier ist jetzt ja sozusagen Blue Ocean, würde man ne, alles neu zu regeln und dann habe ich Tim Melzer angesprochen, ob wir nicht ein Kochformat machen wollen und Mats Hummels und so, ob wir nicht ein Fußballformat machen wollen, Micky Beisenherz und Kollegen, ob wir da Fußballhumor was machen wollen und haben dann wirklich versucht, alles an Themen abzudecken. Und mein Claim war so ein bisschen, zu allen Themen, zu denen es eine Zeitschrift gibt, wird es auch einen Podcast geben, logischerweise. Wie am Bahnhof, wenn du da im Kiosk bist, dann gibt es da wie 300 oder 400 Zeitschriften und von Jagen bis Oldtimer und das wird die Podcast-Welt der Zukunft sein. Und lass uns davon so viele Claims wie möglich sichern. Dann haben wir das gemacht und haben dann auch hier hochgefahren auf 60, 70 Leute oder 80 Leute zwischenzeitlich und haben das dann immer weiter und dann haben wir irgendwann gemerkt, naja, ganz so einfach entwickelt sich die Welt doch nicht. Es ist, du musst viel mehr auch Fachexpertise haben. Es wird dann auch in der Vermarktung total entscheidend. Wer kann denn da jetzt einen Jagd-Podcast oder einen adeligen Podcast oder einen Ultima-Podcast vermarkten? Wie passt das in der Vermarktung auch zusammen zu einem Wirtschaftspodcast? Dann haben wir gemerkt, es geht auch gar nicht so sehr um jetzt irgendwie 100 Podcasts, sondern es geht darum, auch wirklich große zu haben für dann irgendwie Kunden, die einfach an Reichweite interessiert sind und nicht nur an Fachcommunities. Und dann ja, stellst du halt fest, der Weg, den wir da erstmal also in der Wachstumsphase gegangen sind, der muss korrigiert werden und wir müssen uns ein paar Themen suchen, auf die wir setzen wollen. Und ein Thema, das natürlich zu OMR natürlich passt, ist Wirtschaft. Auch in der Vermarktung passt das zu uns. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das mal als Oberthema nehmen. Und dann machen wir immer noch Spezialsachen. Wir machen ja gerade einen Tennis-Podcast mit Andrea Petkovic, Boris Becker. Wir machen einen Basketball-Podcast. Wir machen Sachen auch im Fußball weiter, darüber hinaus auch. Aber wir haben es ein bisschen reduziert und wie gesagt, wir müssen da einmal durchs Portfolio gucken. Wir haben viel zu viele Formate und auch viel zu viele Leute, die dann da irgendwie auf kleineren Formaten arbeiten, was wir so nicht finanziert bekommen.
Wenn man jetzt gerade auch so ein bisschen die Landschaft anguckt, man sieht, dass einzelne, wie wichtig sind einzelne Köpfe tatsächlich für euch? Also man sieht ja, dass auch in Medienhäusern oder sonstiges immer mehr Personenmarken wichtig werden, die ein Stück weit Dinge repräsentieren, eine starke Perspektive abbilden. Wie wichtig ist es sozusagen auch bestimmte Köpfe rund um die Marke OMR, ich sag mal, langfristig nicht nur zu binden, sondern natürlich auch miteinander zu wachsen?
Absolut, also das ist schon, die neue Medienwelt ist so. Es war in Teil natürlich schon immer so, ne? Also auch bei Gruner und Jahr früher, da gab es halt Journalisten, die waren große Marken und haben dann halt beim Stern gearbeitet oder bei Geo und so. Und was heute ein bisschen neuer ist, dass natürlich auch Leute im Zweifel Alternativen haben und sagen, okay, ich mache jetzt mein eigenes Substack und meinen eigenen Podcast und da brauche ich jetzt auch OMR nicht dafür. Das heißt, wir müssen halt irgendwie uns auch überlegen, wie können wir als Firma Strukturen schaffen, die uns differenzieren, die uns irgendwo auch einmalig machen. Und das ist zum Beispiel eine sehr gute Vermarktung. Ich würde mal sagen, im Wirtschaftspodcast-Bereich kann niemand besser vermarkten als wir. Wir wissen, wer die richtigen Kunden dafür sind. Wir wissen, wir haben die richtigen Podcasts im Portfolio. Wenn du einen größeren Wirtschaftspodcast vermarkten möchtest, dann können wir das, glaube ich, sehr, sehr gut machen. Ja. Und das ist egal, ob du bei uns arbeitest oder nicht. Also das ist einfach eine Kompetenz, die wir haben. Und genauso ist es auch bei einem Event. Ja, wenn du jetzt irgendwie, klar, wir leben von den Leuten auf den Bühnen. Aber erstmal muss man ja mal jemanden finden, der so ein Event so planen kann, bauen kann. Das kann nicht eine Einzelperson. Das heißt, da ist es auch ein Team-Effort. Und eine Vermarktung ist ein Team-Effort. Und das kann auch nicht eine Einzelperson. Das heißt, wir haben sicherlich so nach vorne raus Einzelpersonen. Die müssen nicht immer alle bei uns arbeiten. Aber wir müssen im Hintergrund eigentlich Strukturen haben, die uns differenzieren, die nicht so einfach nachbaubar sind. Ja, und das ist halt sicherlich ein Event-Team und auch eine Messesituation und Vertrag. Also wenn heute eine Messe wie unsere kopieren möchtest und sagst, ich bin jetzt hier ein super großer Influencer im Businessbereich, ich baue jetzt meine eigene Messe mit 70.000 Leuten. Das ist ein weiter Weg. Du musst erstmal eine Halle finden, die frei ist, wo du da das machen kannst in der Größe. Und dann musst du wissen, wie das überhaupt geht, wie man das irgendwie kommuniziert, wie man das baut, wie man das plant. Irgendwie, da ist schon sehr viel dahinter. Du brauchst Hotelpartnerschaften und so weiter. Und so geht's halt, so gucken wir uns halt alle Bereiche an und sagen, gibt's da irgendwie so ein kleines Mode für uns? Sonst macht's halt irgendwie keinen Sinn. Aber am Ende ist auch eine Marke ein Mode. Wir versuchen über unsere Marke auch Vertrauen zu verleihen. Wir halten unsere Marke sehr hoch, wollen die aufladen. Und so gucken wir halt nach den Möglichkeiten, wie wir diese Personenabhängigkeit überwinden können, beziehungsweise Personen vor allen Dingen auch anreizen können, bei uns dabei zu sein.
Jetzt folgt Werbung. Die Arbeitswelt von morgen braucht Büroflächen, die anpassbar sind. Die Design Offices bieten genau das. Als führender Anbieter für flexible Arbeitsflächen und multifunktionale Event Spaces sind Sie ein Ansprechpartner, mit dem Sie tatsächlich über die Arbeitsflächen Ihrer Organisation von morgen perfekt nachdenken können. Wenn Sie wachsen mit Ihrem Team, können Sie auch in Ihren Räumlichkeiten wachsen. Wenn Sie schrumpfen, ist es das Gleiche. Sie haben eine Eventfläche vor Ort top ausgestattet, vom Konferenzbereich bis hin zu kleinen Meetingbereichen. Am Ende bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ein eigener Barista, ja, auch für mich als Kaffeeliebhaber ein absolutes Highlight, ist ebenfalls Teil des Services. Und daher, wenn Sie an Arbeitsflächen von morgen denken, dann schauen Sie mal bei designoffices.de vorbei. Und jetzt zurück zum Podcast.
Was waren deine, ich meine, die letzten Jahre waren wild, würde man sagen. Also von vielen Begegnungen geprägt, von wahrscheinlich auch wirklich vielen Wow-Effekten. Was ist ein Highlight oder ein, zwei Highlights, wo du sagst, das war schon echt krass. Ob das eine persönliche Begegnung war oder irgendwie einen Einblick in etwas. Was würdest du sagen, sind deine ein, zwei Top-Wow-Momente der letzten Jahre?
Also sagen wir so, Olympia war für mich schon krass in Paris. Ich war noch nie bei Olympia und bin natürlich großer Sportfan und auf einmal war ich dort und war halt voll Teil von Olympia, weil ich irgendwie OMR mache. Dann hatte ich irgendwie einen Podcast mit dem CEO von Puma, hab dann den im Puma-Haus, die haben so ein eigenes Hotel da gemietet, das Puma-Haus, dann den da getroffen, dann hat der mich da eingeladen, auch dort zu übernachten. Dann bin ich mit ihm abends nach dem Podcast noch ins Stadion in die Puma-Loge. Dann haben wir verfolgt, wie der Hochsprung Olympiasieger, Puma-Athlet, da gewonnen hat, Gold gewonnen hat mit Weltrekord. Dann ist er nachher ins Puma-Haus gekommen, hat dann da im Pool nachts seine Goldmedaille gefeiert und ich stand daneben. Da dachte ich mir, okay. am nächsten Tag hatte ich eine Podcast-Aufnahme mit Dirk Nowitzki im Fieberhaus, also von der Basketball Association, und bin ich Fan von Nowitzki. Dann habe ich den Podcast gemacht, dann bin ich rübergelaufen in die Halle, hab da ein Spiel geguckt, irgendwie saß, hatte er sehr gute Karten. Dann bin ich mit meinem Freund Moritz Fürste, der mehrfacher Hockey-Olympiasieger ist und irgendwie IOC-Ambassador so Zugang hat. Dann bin ich mit dem in so einem IOC-Shuttle zum Hockey-Halbfinale gefahren, Stadion, saß dann da mit Moritz und irgendwie Felix Neureuth und anderen Leuten, hab da Hockey geguckt. Solche Tage, da denkt man sich schon, okay, wie bin ich jetzt hier reingekommen? Jetzt, wenn ich mir jetzt angucke, was in den letzten Stunden passiert ist, dann war ich noch irgendwie, durfte ich einen Podcast-Aufnahme machen im Deutschen Haus, das ist ja auch bei Olympia immer so ein deutsches Haus, und dann hatte ich da den Clouseau, den Künstler, der den Olympia-Song gemacht hat, und dann haben wir nachts noch Pool gespielt. Es war so viel, so dicht, so viele Leute, so viele Zugänge rund um dieses krasse Event und den Sport. Das war sicherlich ein Sommer oder so eine Weile, da fliegt man so, da trägt es einen und fragt sich, okay, ey, das ist, was soll jetzt kommen? Also es ist, was will man sich jetzt im Leben wünschen? Klar, das ist jetzt alles ohne Drogen und ohne irgendwelche Exzesse, aber es ist jetzt so, glaube ich, was man auch ohne Drogen und ohne Exzess mit meinen Leidenschaften dann auch so maximal machen kann, also beruflich gesehen, weil es war ja irgendwo auch noch eine berufliche Reise. Ne? Das ist so, die einzelnen Highlights, auch jetzt nicht alle nur beruflich, aber so ein bisschen schon. Das ist ein Beispiel gewesen, aber es ist das Tolle an dem Job. Es gibt es häufiger, ne? Also auch ich, jetzt, wir haben ja die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-Euro begleiten dürfen, haben da auch mal eine Doku gemacht und haben die dann ins Kino gebracht, irgendwie dann mit RTL gemeinsam ausgestrahlt, dann saß ich daneben der RTL-Chefin im Kino und wir haben dann unsere eigene Doku geguckt und ich wusste, die läuft jetzt demnächst bei ihr auf dem Sender und ja, das ist sowas, finde ich schon cool, ne? Und dann wusste ich, wie das halt alles entstanden ist, die Hintergründe, die Bilder, auch da, das Turnier, das dazugehörte. Auch bei OMR, am Ende ist es aber auch so kleine Sachen. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Podcast-Aufnahme mit einer deutschen Unternehmerin, die so Erotik-Hörbücher oder Podcasts macht. Und mir war das gar nicht so genau bewusst. Wahnsinnig erfolgreich. Irgendwie 15 Millionen Euro Umsatz macht sie damit. Irgendwie die Firma gehört ihr fast zur Hälfte. Und die hat mir dann erzählt, und das ist krass, erzählen mir immer mehr Leute oder immer öfter Leute, dass sie, als sie das angefangen hat, vor 5, 6 Jahren, auch sehr stark auf den OMR-Podcast zurückgegriffen hat, so als Motivation, als Wissensquelle, als Grund zu gründen. Und dann meinte sie, ey, ja, du hast damit was zu tun, du hast irgendwie, weißt es ja gar nicht, aber ich habe immer gehört und ich bin total stolz, dass ich jetzt hier bei dir im Podcast sein darf und irgendwie jetzt erzähle ich meine Geschichte, ey, krass, du hast hier ein Millionen-Business aufgebaut. Aber dann war sie halt so ein bisschen, wie sie zumindest sagte, begeistert von davon, dass jetzt, sie jetzt da war und dass sie schon
sehr dankbar dann, ne?
So, und das ist halt so auch so diese Inspiration. Wir schreiben das auch manche Leute bei Instagram, hey, du hast mir da geholfen, oder ich bin beim OMR auf dem Festival gewesen und habe da die Leute gehört, das gesehen. Es hat mich motiviert. Wirklich, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele von Leuten, die auch für ihre Firmen was rausgeholt haben, die für neue Sachen angefangen haben, für die Firma, für sich selber. Das ist dann so die andere Welt, wo ich dann selber erstmal gar nichts erlebe, nur halt gespiegelt bekomme,
wie also, stark es für Leute
wirkt. Ja?
Ein schönes Feedback.
Also das würde man sagen, sind so die beiden Welten. Das eine, wenn man selber krasse Sachen erleben kann, und das andere, wenn man halt merkt, dass es für andere sehr, sehr gut funktioniert scheinbar.
Welche Headline würdest du gerne in 5, 6 Jahren, vielleicht auch anschließend genau an das, was du gesagt hast, würdest du gerne über OMR lesen?
Boah, so eine Headline zu texten ist jetzt immer schon eine Kunst, aber ich vielleicht irgendwie so OMR macht Karrieren oder sowas oder baut, sagen wir, das sind diese Firmen, diese Projekte sind von OMR inspiriert oder Projekte im Wert von mehreren Milliarden durch OMR inspiriert oder sowas. Klar, wäre das geil, wenn das so, wenn man das so auch nachweisen könnte, auch für unsere ganzen Partner, für unsere Besucher, die sagen, ja, was bringt mir das jetzt, wenn ich sagen könnte, das mal ausrechnen würde, guck mal, das sind alles, das ist die, Impact, so ist der Impact, wenn man das jetzt hier nutzt. Ne? Ich sag mal, bei OMR wäre auf dem Festival, da sind dann irgendwie so viele verschiedene Speaker, du kannst dir da alles rausholen. Da ist dann auf einer kleinen Bühne der Gründer vom Tomorrowland. Das ist crazy, was der dann da so erzählt. Das macht er kaum öffentlich. Das ist bei uns so, läuft so nebenher. Mhm. Und man kann dann irgendwie aber auch natürlich Marketing-Experten, die dir wirklich Sachen sagen, die so vielleicht noch nicht dir klar waren, kannst du dir alles schön zusammenbauen, so einen Zeitplan, kannst da wirklich so viel rausholen. Und wenn das den Leuten noch klarer würde und wenn wir da ja mit erfolgreich und noch erfolgreicher sein könnten, noch mehr reiche Menschen erreichen könnten, würde mich das natürlich freuen, daran arbeiten wir. Ansonsten bin ich mit der Situation einfach sehr, sehr happy und sehr dankbar und man sieht jetzt auch die Olympiageschichte, wie will man das jetzt, also ich habe aufgehört, so ein bisschen immer nach noch mehr zu suchen. Und wenn es so bliebe und es uns gelingt, das ein bisschen zu ja, abwechslungsreich, neue Sachen zu erleben und aber auch das Niveau kann kaum höher sein, ne? Und aber
das hat ja auch wahrscheinlich viel mit nicht unbedingt, was ist das neue, bessere, sondern wie schafft man es tatsächlich auch innerhalb der eigenen Reihe den Fokus zu halten?
Absolut, also auch ne, den Leuten, dass sie jetzt hier, das macht mir auch sehr viel Spaß jetzt in der Firma, dass die Leute hier Karriere machen, hier bei uns mit mir gemeinsam, ja, viele Jahre gehen und man auf gemeinsame Anekdoten und Erfahrungen zurückgreift und dann hier so das Gefühl hat, man verbringt sein Berufsleben sinnvoll und gerne. Das muss am Ende das Hauptziel sein. Also ich glaube, auch auf einen einzelnen Höhepunkt hinzuarbeiten, das ist mal ganz nett, aber langfristig. Und wir mittlerweile, glaube ich, wenn man auf uns guckt oder auf meine Arbeiten guckt, das mache ich ja sehr langfristig und jetzt bin jetzt da sehr berechenbar. Das ist der OMR-Typ seit vielen Jahren schon, das sind die OMR-Partner seit vielen Jahren schon, das sind die anderen Kollegen, Jasper, Isa, Philipp, verschiedene andere, die kennt man seit Jahren, dass sie zu uns dazugehören. Und wenn man das so langfristig sieht, dann muss auch irgendwie so ein bisschen jeder Tag Bock machen oder zumindest jeder zweite oder so oder viele Tage. Wenn man dann nur sich mal zu einem Höhepunkt hinquält und sagt, okay, ich mache das alles um auch einmal Olympia, das ist, glaube ich, kein Modell. Das ist nett, dass das dazukommt, aber Sache muss sein, dass man hier eigentlich jeden Tag mehr oder weniger das Gefühl hat, das macht schon Bock, ja.
Und ich finde, das hört man auch total raus, ein bisschen fast so OMR, wo jeder Tag von Leidenschaft geprägt ist, ein Stück weit. Und das also
es
ist
gibt
natürlich
schwere Tage. Ne? Es gibt wirklich ja auch schwere Tage, wo ich denke, fuck, es ist echt eine Kackaufgabe jetzt. Oder es ist wirklich, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, es ist unangenehm. Das gibt's. Also das wäre total jetzt unehrlich, das zu tun, als wenn es das nicht gäbe. Aber es gibt dann an demselben Tag auch wieder einen guten Termin. Oder es gibt dann am nächsten Tag hoffentlich auch wieder einen guten Termin. Ne?
Ja, und ich glaube, das macht sich auch aus. Ich glaube, das bringst du auch total rüber. Ich glaube, wir könnten noch ewig weitermachen hier. Aber um nochmal zum Abschluss auch zu kommen, was war die Lüge?
leider die Baseball-Geschichte.
Oh nee, aber alles davon? Nein.
Ja, nee, also
Baseball war doch schon Leidenschaft, oder?
Ich bin da tatsächlich interessiert, aber ich habe nie bei den Staten Island Yankees, ich hätte es gerne gemacht.
Ja. Ich glaube, die Bus darüber war, ey, ja, komm, ey.
Naja, aber es sind diese Gummis. Aber
ich weiß.
Ein halbes Jahr war das in der Schule, der Running Gag, der Typ, der in der Bustür gesteckt hat. Aber das Geile ist mit der Baseball-Story, ich wusste sofort, dass ich die nehme, weil insofern, ich kann jetzt noch eine andere wahre Geschichte erzählen. Ich habe mal, ich bin nach New York wirklich gezogen, vor allem wegen meiner Freundin.
Mhm.
und dann da nach Möglichkeiten gesucht, dort irgendwie Anschluss zu finden und auch zu arbeiten vor allen Dingen. Ich habe dann aber auch gedacht, okay, ich möchte jetzt irgendwie vor allen Dingen erstmal so mich ausdrücken können und so anhören wie die Leute hier vor Ort, also zu integrieren. Und dann habe ich versucht, einen Akzent loszuwerden, bin zur Schauspielschule gegangen. Da gibt es so verschiedene Schauspielschulen. Mhm. Und dann musste man bei einer Schauspielschule auch eine unwahre Geschichte vortragen, natürlich auf Amerikanisch und so. Und dann habe ich auch, was erzähle ich jetzt, was jetzt hier nicht stimmt. Und dann habe ich erzählt, ich sei eigentlich hier so das Prospect der Yankees und würde bei Staten Island spielen und wäre eigentlich jetzt hier gerade nur so ein bisschen, um Englisch zu lernen.
Ja.
Und das haben auch da alle geglaubt. Das war
ja. Ja, okay, das, die Statue hast du wohl mitgebracht. Mega, Philipp, ich sage danke, dass du dabei warst, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Hoffentlich
sehen wir uns am 6.7. Am 6. Mai.
Ja, muss ich tatsächlich also, gucken. Ich bin, glaube ich, jede Woche auf der Bühne, nur nicht bei euch. Wir müssen es mal ändern.
Allerdings. Also komm vor allen Dingen mal vorbei. Also blog's dir mal oder wer zuhört und sagt irgendwie 6. 7. Mai könnte was sein. Wir machen irgendwie einen Deal für deine Hörerinnen und Hörer aus. Sollen sich melden, im Zweifel, wenn es irgendwie am Preis hapert oder so. Und ja, wir gucken mal, wie wir dich bei uns auf eine Bühne bekommen.
So machen wir das. Bis dann, mein Lieber.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.